Fragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Heute habe ich Steffen Lohrer als Gast, der wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte mitbringt, denn er ist langjähriger Unternehmer und dann wurde er Weisheitslehrer, Therapeut für buddhistische Psychotherapie, Heiler und ist Gründer der Steffen Lohrer Stiftung. Was ich persönlich so spannend finde, ist, dass er als Diplom-Wirtschaftsingenieur zunächst sehr, sehr skeptisch Heilen gegenüber war und eigentlich nur beweisen wollte, dass das alles doch überhaupt nicht klappen kann. Und aus all dem hat sich seine spirituelle Reise entwickelt und ist auch seine Leidenschaft entstanden, diese Bereiche Unternehmensführung, Spiritualität und Wissenschaft in die Verschmelzung zu bringen. Mittlerweile hilft er ganz, ganz vielen Menschen ins Erwachen, sag ich mal, und wirklich diesen dauerhaften Frieden aus dem Ego heraus in ihr wahres Selbst hinein zu entwickeln und wirklich sich in sich selbst zu entspannen und mehr Gelassenheit in ihr Leben zu bringen. Und dementsprechend dieses Gespräch ist super, super spannend. Wir gehen in die Themen Glaubenssätze, Gelassenheit, wieso Heilung funktioniert. Er ist auch wirklich an den ein oder anderen Stellen sehr wissenschaftlich, was ich für alle, die den Verstand mitnehmen wollen, sehr, sehr spannend finde. Und seid einfach gespannt auf ein sehr, sehr tolles Gespräch. Bevor wir jetzt richtig reinstarten ins Gespräch, möchte ich noch eine Sache sagen, und zwar ist mein Retreat im Oktober bereits ausverkauft. Ich bin wirklich total hin und weg und überaus dankbar dafür, wie wundervoll das bei euch angekommen ist. Und aufgrund dieser schnellen Ausverkaufssituation habe ich überlegt, eventuell im Dezember oder Januar ein weiteres Retreat zu machen, so zum Jahreswechsel, um das Alte abzuschließen und das Neue willkommen zu heißen. Wenn das mit dir in Resonanz geht und du Lust hast, dass ich so ein Retreat zum Jahreswechsel veranstalte, schreib mir bitte, bitte bei Instagram, denn ich sammle jetzt gerade Interessentinnen. Wenn genügend Leute zusammenkommen und ich die Resonanz spüre, dann werde ich ein weiteres Retreat da veranstalten. Ich freue mich unglaublich auf alles, was kommt, und jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Steffen Lohrer. Hallo lieber Steffen, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist.
Ja, hallo, grüß dich, ich freue mich auch sehr.
Wunderschön, also ich finde, du bist ganz, ganz vielseitig. So, ich habe ja deine Webseite wirklich ausführlich durchstöbert und wir hatten ja auch schon mal ein Gespräch zusammen. Deswegen, ich glaube, dass wir ganz, ganz spannende Themen heute hier haben werden. Möchtest du vielleicht mal einsteigen und uns mal so ein bisschen grob auf deiner Reise mitnehmen? Wie bist du zu dem gekommen, was du machst jetzt, und vor allem so zu diesem Thema Heilung, weil das ist das, was mich momentan so am meisten interessiert von den Themen, die du so bedienst, und vor allem, weil du halt so einen krass kontrastreichen Weg hast, der dann durch dieses Thema, würde ich sagen, schon einen krassen Einschnitt auch bekommen hat.
Ja, also der Weg war schon ganz lustig. Ich war nach dem Studium, und das war ein wirklich linkshirniges Studium, sehr mit Theorie und Wissenschaft belegt, Wirtschaftsingenieur. Nach dem Studium bin ich dann in die Wirtschaft, und dort hatte ich Firmen auch aufgebaut, mehrere Firmen selbst gegründet. Heute bin ich noch Unternehmensberater für Menschen, die ihr Unternehmen übergeben möchten in die nächsten Hände, oder für Menschen, die einfach, oder Firmen, die einfach zukaufen möchten, war in vielen Aufsichtsräten, Beiräten, und das hat sich dann so langsam im Laufe der Zeit nebenbei entwickelt, diese spirituelle Reise. Ich glaube, die hat so mit 30 angefangen, dass ich immer mehr merkte, wow, ich bin in mega Stress und ich möchte irgendwas tun, um da rauszukommen. Ich hatte einfach viel zu viele Bälle in der Luft in der Zeit. Und da kam ich dann auf viele Bücher. Irgendwann kam Eckhart Tolle oder Neil Donald Walsh und so die alten Klassiker. Und das hat mich so begeistert, dass ich dann einen Workshop nach dem anderen gemacht habe. Und wenn ich hier nach links schaue, die ganzen Regale sind voll mit Büchern. Und ich habe es einfach geliebt, in diese Dimension einzutauchen. Es war immer so eine Grundneugierde da. Und das Thema Heilung ist mir dann nach einigen Jahren dann ebenfalls über den Weg gelaufen durch einen Freund, eigentlich mein bester Freund, mit dem ich damals in Brasilien war. Wir waren dort im Dschungel, weil er Krebs hatte. Und zwar an mehreren Stellen des Körpers. Also die Aussichten waren jetzt nicht so doll. Er hatte so als letzte Chance den Besuch eines Heilers. Und für mich war das erstmal ja ganz skurril in meiner wissenschaftlichen Denkweise. Boah, Heiler, das ist etwas spooky. Und ich dachte aber, okay, ich gehe mal mit und schaue mir es an. Und tatsächlich sind dort vor Ort in den 2 Wochen unglaublich viele Dinge passiert. Zum einen bei ihm. Heute ist er geheilt. Und auch bei anderen Menschen, die ich dort getroffen hatte. Und das hat mich wiederum auf die Idee gebracht, wow, da gibt es etwas, von dem ich keine Ahnung habe. Jetzt gehe ich einfach mal auf den Weg und bin dann viel gereist, war bei vielen Weisheitslehrern, bei Erleuchteten, bei Heilern, um einfach am Anfang zu beweisen, dass es gar nicht so sein kann, wie ich es da erlebt habe.
War nur ein Zufall.
Kann nur Zufall sein. Es hat nämlich mein Weltbild erschüttert. Und ja, irgendwann habe ich gemerkt, wow, ich habe ja selbst sehr, sehr große Gabe in dieser Richtung und habe dann viel, viel gelernt bei verschiedensten Heilern. Und
wie hast du das zum ersten Mal entdeckt? Also wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen?
Eigentlich auf einem Workshop, den ich gemacht hatte. Es war ein einfacher Wochenend-Workshop, wo es um Heilung ging, wo ich dachte, probiere ich doch selber mal aus. Und während dieses Workshops sind einfach tolle Sachen passiert. Als ich die Hände aufgelegt habe, hat der andere gespürt, wow, es wird super warm und da tut sich was. Und das war für mich Motivation genug, zu sagen, wow, jetzt gehe ich da einfach mal tiefer und schau mal, was ich da noch an Potenzial wecken kann. Und vor allem meine erste Heilung, als ich dann wirklich offiziell als Heiler gearbeitet hatte, war unglaublich tiefgehend und das hat mich gleich motiviert, weiter dran zu bleiben. Ich hatte da mit einem kleinen Kind aus Afrika gearbeitet und innerhalb von 3 Wochen war es, glaube ich, mit insgesamt 5 oder 6 Heilungen, aber nur aus der Ferne, nicht mal mit direktem persönlichen Kontakt, hatte er kein AIDS mehr nachweisbar. Und solche Sensationsheilungen gibt es natürlich nicht jede Woche. Aber da es genau die erste war, war ich natürlich bis auf die Haarspitzen motiviert, weil wir nämlich auch einen Arztbericht vorher hatten und Arztbericht nachher, Vorheilung, Nachheilung. Und das war natürlich der größte Motivationsfaktor. Und ja, dann habe ich das absolut intensiviert. Inzwischen ist es so, dass ich pro Monat so ungefähr 150 Heilungen habe, die meisten aus der Ferne. Und es gibt zwar nie Garantie, was passiert, aber es passieren unglaublich schöne und tolle Dinge, wenn ich so übers Gesamte drüber schaue, was immer wieder motivierend ist.
Also wenn ich fragen darf, wie gehst du da grob vor, wenn jemand wirklich aus der Ferne vor dir sitzt? Kann man sich sowas vorstellen?
Ich arbeite mit einem Bild, das heißt, ich brauche ein Ganzkörperbild und dann verbinde ich mich mit diesem Menschen energetisch und ich gehe in die Intention der Heilung und stelle mir einfach vor, der Mensch wäre komplett gesund, weil wir haben alle energetisch so eine Art Blaupause. Als Kind, die Blaupause besteht ja ebenfalls als Kind und das Sperma entwickelt sich dann immer langsam in diese Blaupause hinein, die dafür vorgesehen ist. Und so ist es, gibt es eben eine Blaupause für einen komplett gesunden Menschen. In der Regel ist aber im Laufe des Lebens immer wieder irgendwas passiert. Es gibt viele Stressfaktoren, die entstanden sind. Und durch diese Stressfaktoren kann es sein, dass dann auch Krankheiten nachziehen. Und ich stelle mir letztendlich vor, dass der Klient oder Patient oder wie auch immer ich es nennen möchte, dass der absolut gesund ist, in seiner Energie ist, in seiner Kraft ist. Und ich bin eh in der Zeit mit dem verbunden, was ich wirklich bin. Das ist eigentlich ständig da, diese Verbindung. Das wahre Selbst ist immer präsent, immer bewusst. Und was ich so spüre, ist, dass sich dann einfach so ein Ausgleich ergibt zwischen seinem Bewusstsein, meinem Bewusstsein, weil alle Bewusstseinsebenen sind eigentlich gleich. Es gibt nur ein einziges Bewusstsein von ihm, von mir, von dir. Und wenn das in Verbindung ist, kann viel passieren. Das ist so die Kurzform.
Ja, super spannend. Sitzt dann die Person mit dir bei Skype oder hast du ein Foto von der Person wirklich und bist ganz alleine?
Ich bin ganz alleine, weil ich mich dann viel besser konzentrieren kann. Wir vereinbaren letztendlich eine Uhrzeit, zum Beispiel 12.10 Uhr. Und ich stelle mir den Wecker und genau um 12.10 Uhr rufe ich das Bild auf. Habe ich hier alles auf dem Handy drauf. Und dann verbinde ich mich auf der anderen Seite, egal wo er auf der Welt gerade ist, setzt er sich einfach hin oder legt sich hin, relaxt oder stellt sich auch vor, gesund zu sein. Das sind so die verschiedensten Möglichkeiten. Und es dauert eigentlich nie länger als 10 Minuten.
Wow, okay. Spannend. Also du kennst vielleicht auch diese Dokumentation Heal, die läuft ja irgendwie auf Netflix und so.
Super Film, ja, kann ich empfehlen.
Ja, ich finde ihn auch super und im Endeffekt zeigt der Film ja, dass wir Menschen es alle selbst auch könnten, oder? Wie denkst du darüber?
Ja, inzwischen weiß ich, dass es jeder kann. Alleine wenn ich die Hände auflege und jemand einfach nur berühre, tauschen sich schon Energien aus. Und alleine das kann schon heilend sein, wenn die Intention auch positiv ist. Genauso kann bei einer negativen Intention Energie übertragen werden. Deshalb gibt es ja solche Dinge, vor allem auch in Afrika, wie Voodoo oder Ähnliches. Ich habe es tatsächlich, weil ich in Afrika auch einen Freund habe, der Häuptling ist von so einem Stamm. Und da gibt es auch Voodoo-Priester. Und er sagte auch, das ist unglaublich gefährlich, weil es in beide Richtungen geht. In seinem Stamm macht man das Ganze positiv, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass man es negativ anwendet. Durch die Kraft der Gedanken kann man sehr, sehr viel bewirken in alle Richtungen.
Ich habe halt so ein bisschen persönlich das Gefühl, dass, ich meine, ich glaube auch an Karma und auch über, nicht nur in unserem einen Leben, sondern sag ich mal, über Reinkarnationen hinaus. Und ich denke mir halt immer, dass egal, was wir aussenden, auch auf irgendeiner Weise wieder zu uns zurückkommt. Und da finde ich Voodoo oder, also ich kenne mich gar nicht mit Voodoo aus, da will ich überhaupt nichts zu sagen. Wir Menschen, finde ich, haben auch oft so einen Instinkt, oder nicht Instinkt, sondern so diese Tendenz, ins Schicksal eingreifen zu wollen und Menschen bestrafen zu wollen, die vielleicht gegen unser Wertesystem handeln. Und das finde ich immer so irrsinnig, auch wenn ich selbst manchmal diese Tendenz zeige, weil die Welt in meinen Augen in der perfekten Balance ist und alles sich von alleine ausgleicht wieder. Wenn ich jetzt versuche einzugreifen, dann ist es ja, als würde ich irgendwie Gott spielen wollen oder ja, wie so Puppen bewegen wollen und glaube halt, dass das auch wieder nur Einfluss auf mein eigenes Karma hat. Auch wenn ich das jetzt gar nicht so plastisch sehe, wie ich das jetzt gerade vielleicht versuche, in Worten auszudrücken. Mhm. Gleichzeitig ist es ja aber auch auf die, ich nenne es mal auf der Lichtseite, ne, auf der positiven Seite in Anführungsstrichen, dass ich da auch manchmal so zwiegespalten bin, wenn es darum geht, so Sachen wegzumachen, die da sind. Ne? Also ich habe ja auch NLP gelernt, bin aber bei manchen Sachen im NLP skeptisch, weil so viel so auf Knopfdruck reprogrammiert wird. Ich mir denke, es gibt aber einen Grund, warum diese Sache da war. Und das einfach so wegzuschnipsen oder so, da kommen wir vielleicht dann gar nicht an die Ursache des Ganzen. Und ich weiß, dass du in einem deiner Videos auch über Ursache gesprochen hast. Wie denkst du darüber? Also wenn jetzt jemand eine Krankheit hat, die ihm ja vielleicht von seelischer Sicht aus was sagen will, inwiefern, ich will nicht sagen, stellst du sicher, aber inwiefern beziehst du das mit ein, dass es nicht einfach nur weggeschnipst wird, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und es kommt tatsächlich oft vor, dass ich mal Heilung machte und es gab eine Verbesserung für 3, 4, 5 Wochen und dann kam der nächste Anruf und wieder schlecht. Das hängt damit zusammen, dass wir auf einer Ebene, und das ist von der Weltgesundheitsorganisation auch so in verschiedensten Studien bewiesen worden, dass wir auf einer Ebene abhängig sind, ob wir Stress in unserem Leben haben oder nicht. Stress induziert sofort Krankheiten und oder hat Einfluss auf den Körper. Wenn der Körper in Kampf oder Flucht geht, also in Stress geht, Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet wird, funktioniert das Immunsystem nicht mehr. Das wird in dem Moment nicht gebraucht, genauso wenig wie die Verdauung. Und von daher hat die WHO bewiesen, dass zwischen 85-94% Ursache von Krankheiten Stress ist. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass die Menschen auch auf der Ebene schauen. So wie du sagst, es muss vielleicht erst in der Psyche was gelöst werden, bevor die Krankheit dann in Heilung gehen kann. Deshalb schaue ich immer auf verschiedenen Ebenen. Ich schaue mir die Psyche an, wir schauen seelisch, wir schauen körperlich, wir schauen energetisch. Es hängt alles irgendwie zusammen an der Stelle und mische mich letztendlich nicht in das Karma ein, wenn ich in Heilung gehe, weil ich würde nur Heilung machen, wenn der Klient sagt, ja, ich möchte Heilung. Alles, was nicht mit der Zustimmung geschieht, wir hatten es ja vorhin kurz in Afrika, solche Methoden, die sind ja alle ohne Zustimmung. Alles, was nicht ohne Zustimmung geht, hat sehr, sehr negative Energieauswirkungen auf mich selbst oder auf schlechtes Karma, wie auch immer du es bezeichnen würdest. Und von daher, alles in Abstimmung zu machen, ist gut. Und das Leben selbst entscheidet, ob bei der Heilung wirklich im ersten Schritt viel passiert oder wenig passiert, vielleicht auch mal gar nichts passiert. Ich selbst habe da überhaupt keinen Einfluss drauf. Deshalb kann ich auch ganz relaxed drangehen. Ich muss nicht irgendwas erzielen, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht der Heiler. Ich bin einfach nur der leere Kanal. Und durch mich kommt diese Energie durch, dieses hohe Bewusstsein oder göttliches Bewusstsein, wie auch immer man es nennen möchte. Ich selbst, habe ich gemerkt, bin aber nicht derjenige, der die Heilung bewirkt. Das habe ich an zwei Beispielen irgendwann mal festgestellt, dass ich die Uhrzeit vergessen hatte, der Heilung, oder der Wecker ging und ich habe es irgendwie, war zu tief in der anderen Sache drin. 10 Minuten später bekomme ich eine Nachricht, dass der Klient sich, wow, so toll gefühlt hat, genauso als wir es persönlich getroffen haben, das gleiche Kribbeln und die gleichen Energien, es war super schön und tiefgehend. Und dann musste ich leider sagen, dass ich gar nicht angefangen habe mit der Heilung. Das war ich in dem Moment nicht. Und dann gab es auch mal eine andere Heilung, das war so der Punkt, wo ich total ins Vertrauen gekippt bin, dass ich nichts machen muss. Das war, als ich mit jemandem vereinbart hatte, dass wir an seinem Meniskus, mit seinem Meniskus Heilung machen. Und er hatte wirklich schon ein Jahr Probleme. Und dann ruft er mich abends an und sagt, wow, so toll. Das erste Mal bin ich die Treppe in den 3. Stock hochgekommen, ohne Schmerzen. Und dann meine ich so, ja, finde ich super toll, aber ich habe mit der Heilung noch gar nicht angefangen. Ich wollte morgen anfangen mit Heilung. Und wow, beide erstaunt. Und ich habe jetzt gerade mit ihm nochmal gesprochen. Meniskus ist immer noch geheilt. Und das war vor mehreren Jahren schon. Und da habe ich gemerkt, das, was ich hier tue oder was ich so mit meinen Techniken bewirken möchte, das ist schön und gut, aber Heilung funktioniert auch ohne das. Nämlich nur mit der Intention, dass zwei Menschen eine Intention setzen, dass Heilung geschehen soll. Und schon fließt irgendwas im Unterbewusstsein oder auf einer ganz anderen Ebene, was ich nicht genau erklären kann, was niemand genau erklären kann. Es ist einfach eine Energie, die da ist. Und alles kann passieren. Alles ist möglich, habe ich gelernt im Laufe der letzten 15 Jahre. Es gibt keine Tabus, es gibt nichts, was nicht möglich ist. Selbst die schlimmsten Krankheiten. Ich bin in so einem Heilernetzwerk, wir tauschen uns immer aus. Internationale Vermittlungsstelle für herausragende Heiler. Da sind nur Heiler drin, die mehr als 2, 3 chronische Krankheiten heilen konnten, inklusive Arztberichte vorher, nachher. Und es ist einfach unglaublich, was da alles passieren kann bei den verschiedenen Heilern, was da schon vorgekommen ist. Von daher, es gibt keine Grenzen an der Stelle.
Also was ich so spannend daran finde, ist, dass, und das kann ich auch bei mir selbst beobachten, ich glaube, dass es auch ein Beweis dafür ist, wie mächtig unser Verstand oder unsere Gedankenkraft auch ist. Ne? Weil ich persönlich sehe auch in meinen Coachings ganz oft bei meinen Frauen, dass das Einzige, was sie noch machen müssten, wäre auch vom Verstand her zu akzeptieren, dass es die Vergangenheit ist. Mhm. Ne? Also ich glaube auch viele Krankheiten, die auf seelischer Ebene oder auch alte Traumata etc., die auf seelischer Ebene bereits sich aufgelöst haben, sind nur noch da, weil wir denken, sie sind noch da und weil wir immer noch an dieser Vergangenheit festhalten. Und das zeigt für mich auch, was du erzählt hast an diesen zwei Beispielen, wie mächtig es sein kann, wenn wir denken, okay, jetzt ist etwas kraftvoll genug, damit es jetzt auch losgehen darf und ich es loslassen kann. Aber eigentlich auch so eine Heiler, ich meine, ich würde das jetzt nicht pauschal so sagen. Also das merke ich besonders bei mir persönlich. Ich habe immer das Gefühl, ich kann das ja nicht alleine. Ich brauche ja jemanden, der das für mich macht. Ich bin persönlich gerade an der Stelle, dass die Rückenschmerzen, die ich habe, sehr, sehr präsent sind und habe schon 1000 Sachen ausprobiert und hier und da und habe gemerkt, dass ich immer wieder versuche, die Verantwortung so in die Hände von anderen Menschen zu geben, weil ich einfach nicht daran glaube, dass ich diese Kraft besitze, das für mich zu heilen. Und auf der anderen Seite übernehme ich zu viel Verantwortung und glaube, dass ich eigentlich auch einen Teil davon in die Hände des Universums geben darf und nicht so sehr mit dem Verstand es weg haben wollen sollte. Ja, und das finde ich ganz spannend, ne? Weil so, ich finde, die Menschen haben so ein ganz, ganz großes Bedürfnis darauf, so immer abzugeben. Mhm. Aus Angst, es nicht selbst zu schaffen, vielleicht.
Ja. Wenn die Menschen wüssten, dass sie selbst so eine große Macht haben, wäre es vielleicht eine andere Sache. Letztendlich, für mich gilt es, komplett zu vertrauen ins Leben. Und die Menschen, die ich treffe in meinem Leben, es waren alle irgendwie zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen getroffen. Wenn ich zu verbissen bin und denke, ich habe die Verantwortung für alles und ich muss alles hinbekommen, dann verspannt sich auch wieder alles im System. Von daher habe ich gelernt, das Wichtigste ist, das zu tun, was du eigenverantwortlich tun kannst, recherchieren, nachschauen, viel googeln, Bücher lesen, Workshops machen, wirklich tief in dich einsteigen und da werden enorme Kräfte geweckt. Auf der anderen Seite habe ich immer auch andere Menschen mit reingenommen, wo ich dann einfach auch öfter mal um Rat gefragt habe oder wo ich einfach viel zugehört habe. Und für mich ist es die Mischung zwischen beiden. Und egal, was ich mache, das ist dann der wichtigste Punkt, no attachment to the outcome. Also keinerlei Anhaftung an irgendein Ergebnis. Das musste ich lernen im Laufe der letzten 15 Jahre, weil gerade anfangs, nach dieser ersten tollen Heilung, die ich beschrieben habe, gab es natürlich auch viele Heilungen, wo dann wenig rauskam oder auch mal gar nichts rauskam. Und dann war mein Ehrgeiz auch immer da, es sollte doch jetzt was passieren und es muss doch jetzt irgendwie Besserung geben. Es war, auf der anderen Seite war ich dann schon bei 3 Workshops und dann hat sich immer noch was nicht geändert. Und letztendlich habe ich gemerkt, es kommt alles in der richtigen Geschwindigkeit. Ich kann dem Leben zu 100% vertrauen und tue das Beste für die Klienten und auch für mich. Aber ich lasse komplett los, was dabei rauskommt. Und das war für mich die wichtigste Erkenntnis, weil alles andere gibt immer wieder Stress im System. Das ist immer irgendwie so eine Verhärtung oder ein Widerstand. Wenn ich im Widerstand gegen das Leben bin, kommt Stress. Ja. Dadurch entsteht Krankheit. Von daher geht es hauptsächlich darum, in der Mitte zu bleiben, in meiner Gelassenheit, im Vertrauen. Und so wie Eckhart Tolle schreibt, im Hier und Jetzt gibt es kein Problem. Das Problem entsteht im Verstand. Indem ich etwas kreiere, indem ich sage, wow, das, was ich gestern gesagt habe, war eine Katastrophe. Oder indem ich mit Sorgen in die Zukunft gehe, wow, wenn das so weitergeht, was könnte in einem Monat sein? Nur im Verstand entsteht der meiste Stress.
Ja, so schön gesagt. Also ich kann das auch komplett aus eigener Erfahrung bestätigen. Also ich habe auch schon oft von Frauen gehört, hast du nicht Angst, dass du bei deinen Klientinnen irgendwas aufbrichst und dann können die das nicht tragen? Und ja, klar, hatte ich da schon öfter den Gedanken dran, aber ich gehe wirklich in meine Arbeit auch immer mit der Intention, mein eigenes Ego rauszulassen und einfach nur zu dienen für das, was gerade passieren soll. Und ich glaube, die Gefahr, dass etwas rauskommt, was nicht rauskommen soll, ist ausschließlich dann, wenn ich versuche, für meine Zwecke irgendein Endergebnis zu erschaffen, weil ich dann denke, dass meine Arbeit besser war, als sie gewesen wäre, wenn ein anderes, ne, Outcome, ein anderes Ergebnis herausgekommen wäre. Und das ist wirklich, wirklich spannend, weil ich auch immer mehr in dieses Vertrauen dann gehe und wirklich loslasse, was dabei passiert. Und da ist eben auch, wie du sagst, auch bei Heilung und all dem, ist es immer die Intention, die das Wichtige ist. Weil wenn ich die Intention habe, ich suche jetzt einen Heiler, weil ich will abgeben, weil ich kann das nicht, mache das aus einem Mangel heraus, dann ist es vielleicht, wäre es das Richtige mal zu schauen, okay, hey, was ist denn da in mir, dass ich nicht an mich selbst glaube, ne? Mhm. Aber in dem Moment, wo ich sage, boah, ich habe da eine Resonanz und ich glaube, die Person kann mir helfen, das ist schon wieder eine ganz andere, viel offenere Intention, an sowas anzugehen.
Mhm. Absolut, hast du schön beschrieben, ja.
Ja, voll schön. Du hast, ich will da unbedingt nochmal drauf eingehen, über das Thema Stress und Verspannung gesprochen, weil ich kann mir total gut vorstellen, dass viele meiner Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt vielleicht denken, okay, ich habe aber hier diesen Job und da muss ich halt jeden Tag hin, wie soll ich das denn schaffen, jetzt hier keinen Stress zu haben? Und die bekommen jetzt vielleicht Stress, weil sie denken, sie dürfen keinen Stress mehr haben. Und deswegen mal die Frage an dich, hast du Tipps oder Erfahrungsberichte, wie wir es grundsätzlich auch in unserem verrückten Alltag schaffen können, mehr Gelassenheit reinzubringen?
Ja, also grundsätzlich ist es wirklich so, dass wir eine Zeit haben, in der sehr, sehr viel Stress da ist. Wir haben so viele Dinge zu tun, durch die E-Mails, die jeder bekommt oder die Informationsflut, die wir überall bekommen, kann das Gehirn schon gar nicht mehr alles verarbeiten. Und ich habe noch eine eigene Stiftung für alternative oder ganzheitliche Medizin und für persönliches Wachstum. Dort machen wir Burnout-Camps und die Burnout-Raten sind wirklich exponentiell angestiegen in den letzten Jahren. Und die Menschen sind einfach so überlastet. Es gibt kaum jemanden, der keinen Stress hat. Und von daher ist es umso wichtiger, dass man genau diese Methoden lernt, wie man gelassen bleiben kann. Die wichtigste Erkenntnis ist grundsätzlich über die innere Haltung in die Gelassenheit zu gehen. Innere Haltung heißt für mich das, was ich vorhin sagte. Das Beste geben, aber no attachment to the outcome. Zu vertrauen, dass das Leben sich entwickelt durch mich, durch dich, durch alle und dass alles irgendwie schon seine Berechtigung hat und alles eine Lernaufgabe ist, alles eine Herausforderung ist zum Wachsen. Ich habe dann irgendwann auch einen schönen Spruch gelernt, der mir immer wieder geholfen hat, gelassen zu bleiben. Der heißt, change it, leave it, love it. Das heißt, ich stelle mir immer drei
Fragen. Or stay unhappy.
Or stay unhappy, genau. Das ist dann die Fortsetzung. Dann haben wir schon vier. Genau. Or stay unhappy, genau. Weil Tolle hat irgendwann gesagt, du hast die Wahl in einer schwierigen Situation. Entweder du willst glücklich sein oder du kämpfst dagegen und willst die Situation auf jeden Fall anders haben, als sie ist. Und die Haltung heißt, alles, was passiert, drei Fragen, kann ich die Situation ändern oder den anderen Menschen? Wenn nicht, wenn ich es nicht kann oder nicht will, kann ich die Situation verlassen oder den Menschen? Wenn ich es nicht kann, nicht will, bleibt nur noch übrig, love it or stay unhappy. Und mein Beispiel, Standardbeispiel ist dann immer im Stau. Früher habe ich ins Lenkrad gebissen, wenn ich im Stau war, weil ich immer zu spät war. Dann war ich im Stau. Und ja, seitdem heißt es dann einfach nur, kann ich einen Stau ändern? Nee. Kann ich einen Stau verlassen? Vielleicht in 500 Metern. Da ich ihn also nicht verlassen kann, nicht ändern kann, relax, love it, nimm es an, wie es ist, schau dir die Gegend an, telefonier oder was auch immer und entspann dich dabei. Und das kann man bei vielen Dingen machen. Das ist also auf der einen Seite die Haltung ändern, dieses Vertrauen ins Leben, Vertrauen in die höchste Intelligenz zum Beispiel, dass alles hier so sein soll, wie es ist. Und auf der anderen Ebene kann ich natürlich auch Techniken anwenden. Techniken wie zum Beispiel Atemtechnik. Für mich ist Atemtechnik eine der schnellsten Methoden, um sein System in Gelassenheit zu bringen. Wenn ich in Stress bin, ist nämlich Adrenalin und Cortisol im Blut. Und dann gibt's Anspannung, dann gibt's flachen Atem und alles letztendlich, was ich für Kampf oder Flucht brauche. Wenn ich jetzt den Parasympathikus aktiviere, das ist der Entspannungsnerv, wenn der aktiviert ist, dann wird mein Atem ruhiger, dann wird die Entspannung weniger, das geht mehr Adrenalin und Cortisol wieder aus dem Körper raus. Das heißt, ich bin wieder mehr in Ruhe und das kann ich erreichen durch tiefe Bauchatmung. Kampf und Flucht heißt flache Brustatmung, indem ich den Atem tiefer setze, sodass ich atme und spüre, wie der Bauch sich bewegt. Also wirklich auch tiefere Ausatemzüge mache, ohne angestrengt zu sein. Dadurch kann ich sofort Parasympathikus aktivieren, weniger Adrenalin, weniger Cortisol, Ruheimpuls und ich bin viel schneller entspannt als in allen anderen Situationen. Letztendlich jede Technik, die mir hilft, aus dem Verstand rauszugehen. Weil ich hatte ja vorhin gesagt, es entsteht durch die Gedanken, durch den Verstand. Der Verstand möchte diese Situation ändern. Der möchte nicht, dass es so läuft, wie es gerade ist. Wenn ich dann allerdings mit meinem Fokus zurückgehe in Dinge, die im Hier und Jetzt sind, schaltet der Verstand automatisch ab und ich habe auch weniger Stress. Das kann sein durch Tanzen, das kann sein durch Bewegung, durch Jogging, durch Lachen, durch Musik, durch Atemtechnik, durch Yoga, Tai Chi, Qigong, alles Techniken, die mich ins Hier und Jetzt bringen. Meditation, ganz tolle Technik. Und in dem Moment, wo ich im Hier und Jetzt wieder bin, habe ich auch keine Sorgen mehr. Ja. Die Sorgen sind nur im Verstand.
Total schön. Ich finde auch ganz, ganz toll, dass du trotzdem als erstes die innere Haltung genannt hast, weil ich meine, es gibt so viele Übungen da draußen, wir müssen nur mal Gelassenheitsübungen googeln und wir werden bombardiert. Mhm. Aber auf lange Frist bringt halt keine Übung was, wenn wir immer noch nach diesem inneren Programm laufen, ich bin nicht gut genug, ich muss höher, besser, schneller, weiter, dann ist das immer nur wie so ein Mini-Pflaster auf die Wunde und im nächsten Moment ist aber wieder dieser innere Antrieb da, der uns mit der Peitsche nach vorne treibt. Ne?
Genau.
Also ich habe das auch aus eigener Erfahrung so krass gemerkt, was es für einen Unterschied macht, seitdem ich wirklich bewusst mich auch mal damit auseinandergesetzt habe, wofür tue ich das denn alles? Was auch immer ich tue. Mhm. Wofür stehe ich auf? Wofür renne ich zum Job? Wofür will ich immer pünktlich sein? Wofür, ne, Punkt, Punkt, Punkt. Wofür mache ich das alles? Also ich tendiere auch gerne in diese Burnout-Richtung und bin dann auch manchmal so, dass ich einfach am liebsten alles wegschmeißen will und so völlig in der Überforderung bin und dann wirklich fast in so einem Flehen drin bin und mir denke, wofür tue ich das denn alles? Ja. Aber es sind die Momente, in denen mir wieder bewusst wird, dass ich ja das eigentlich nicht mehr tue, um schneller, besser, weiter meinen Mangel zu füllen. Auch wenn ich natürlich auch immer wieder in diese Programme reinrutsche, die ich eben seit der Kindheit in mir integriert habe. Sondern dass eigentlich alles nur die Erfahrung ist, die meinem spirituellen Wachstum und meiner spirituellen Erfahrung dient. Wachstum klingt schon wieder nach so viel tun, aber darum geht's gar nicht, ne? Sondern die Erfahrung, die ich hier mache. Und ich habe da eine ganz tolle Buchempfehlung. Ich habe das letzte Woche erst gehört. Das heißt Das Hingabe-Experiment von Michael A. Singer. Also ich verlinke euch das alles hier in der Beschreibung des Podcasts. Das habe ich als Hörbuch auf Englisch gehört, The Surrender Experiment. Und das hat einfach so schön gezeigt, wie das Leben verlaufen kann, wenn wir uns wirklich dem Fluss des Lebens hingeben und bewusst immer wieder, auch wenn der Verstand uns wieder in Ketten legen will oder so oder treiben will, wieder an diese innere Wahrheit erinnern. Und natürlich müssen wir dafür erstmal so eine Resonanz dazu verspüren, dass das tatsächlich eine Wahrheit sein kann, ne? Dass wir tatsächlich gar nicht hier sind, um, wofür machen wir das denn alles? Ne? Also das ist eine sehr individuelle Antwort, die darauf für jeden kommt. Auch wenn bei vielen eben dieses geliebt werden wollen, angenommen werden wollen, hinten bei rauskommt. Aber dann wirklich eine neue Wahrheit zu wählen, einen neuen Sinn dem eigenen Leben zu geben, schon fast.
Ja, schön erklärt an der Stelle. Und du bist ja anfangs auch auf die Glaubenssätze eingegangen. Das sind tatsächlich die Hauptstressoren, die wir haben. In der Kindheit wollen wir natürlich immer gerne gut dastehen und geliebt werden. Und dann kommt die Umwelt, wir haben Verletzungen und wir hören immer wieder öfter, du bist nicht gut genug, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, du bist wertlos, du versagst. Und diese Glaubenssätze haben wir heute noch in uns drin. Und wenn dann im Außen eine Situation kommt, die uns den Glaubenssatz bestätigt, zum Beispiel indem uns jemand kritisiert, wir haben den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, dann fällt die Kritik natürlich auf fruchtbarem Boden. Ich will ja gut genug sein. Und dann reagiere ich, dann komme ich in Stress, dann muss ich die Dinge gut tun, dann muss ich mehr arbeiten, dann muss ich Erfolge vorzeigen, weil innerlich der Glaubenssatz ist, ich bin nicht gut genug. Und das ist übrigens auch der Hauptglaubenssatz von fast allen, die in den Burnout-Camps waren. Ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht okay, wie ich bin. Das gibt natürlich im Außen den Antreiber, ich muss alles Mögliche im Außen tun, um dieses Loch im Innen zu füllen. Und da kommt dann Stress auf. Ja. Ja. Und selbst die besten Unternehmer, die ich kenne, ich bin ja viel.
Gerade die
haben noch schlimmer Ausprägungen in den Glaubenssätzen, obwohl es so tief im Unterbewusstsein ist, dass sie gar nicht dran glauben, dass sie so einen Glaubenssatz haben. Ja. Die sind toll und gut.
Aber ja, ich glaube auch tatsächlich, gerade Leute, die besonders hohe Leistung erbringen, aber auch mit einer gewissen Anstrengung, ne? Weil ich glaube auch, man kann in Leichtigkeit hohe Leistung erbringen. Aber die meisten, die wir halt so um uns herum sehen, die sind halt eher auf dieser Seite, ne? Die Anstrengungsseite. Gerade da zeigt sich, finde ich, im Außen total der Glaubenssatz auch. Wie würdest du an Glaubenssätze rangehen? Wie vielleicht hast du auch schon in deinen eigenen Glaubenssätzen in der Vergangenheit am erfolgreichsten damit gearbeitet, würde ich mal sagen?
Ja, ich war da schon immer recht tief drin. Schau also anfangs, wenn ich mit jemandem arbeite, immer auch durch Fragebögen, schaue ich immer, wo könnte die Ursache sein, dass das Leben im Moment nicht rund läuft und habe auch eine längere Glaubenssatzliste, die derjenige dann ankreuzen kann. Im Termin selbst lage ich auch immer einige Sätze vor, die derjenige nachspricht, und meistens spürt man schon im Körper, ob der Satz irgendwie stimmig ist oder nicht. Letztendlich, wenn wir ein oder zwei wichtige Sätze gefunden haben, die maßgeblich oder ursächlich sind für Blockaden im Leben, dann gehen wir zuallererst in den Reality-Check und schauen einfach mal, okay, stimmt der Satz überhaupt in deinem Leben oder kommt der tatsächlich nur aus der Kindheit? Ich bin nicht gut genug für einen Unternehmer, kommt fast nur aus der Kindheit. Im heutigen Leben strengt er sich natürlich an, gibt Gas, hat Erfolge, tut sein Bestes und man merkt, wow, der Satz stimmt ja gar nicht in meinem Leben. Der ist einfach nur mitgeschwungen aus der Vergangenheit. Ich habe ihn damals als Kind geglaubt, weil ich glaube den Erwachsenen natürlich, wenn sie sowas sagen. Woher soll ich wissen, dass jeder seine eigene Meinung hat und das vielleicht gar nicht stimmt an der Stelle? Und von daher einmal erkannt, kann man durch einen Reality-Check schauen, inwieweit stimmt der Satz heute noch, und dann einen stimmigeren Satz finden, der wirklich auch auf jetzt passt, das heutige Leben. Und es kann sein, dass jemand dann sagt oder einen Satz hat wie, ich bin gut genug oder ich bin in dem, was ich mache, gut genug, oder ich bin in dem, was mir wichtig ist, gut genug, oder ich erlaube mir, immer besser zu werden oder solche Dinge. Also man kann immer so kleine Abstufungen ausprobieren, den Satz sagen und dann schauen, ist er stimmig? Passt er zu dem, was ich jetzt lebe? Und dann gibt es natürlich Methoden, Manifestieren, Affirmation, Autosuggestion, um den Satz wirklich über eine Dauer von 4 bis 6 Wochen ins System reinzuschwingen, sodass bei neuen Vorkommnissen, die im Außen kommen, der neue Satz immer mehr Gewicht hat und der alte immer mehr loslässt. Aber dazu braucht es nach Gehirnforschung wirklich Regelmäßigkeit, dass man da auch dranbleibt mit diesen Übungen. Also mit Glaubenssätzen arbeite ich sehr häufig. Sehr hilfreich.
Sehr, sehr schön beschrieben. Dankeschön. Als so letzte große Frage würde ich mich freuen, wenn du Lust hättest, so ein bisschen uns mal mitzunehmen oder vielleicht ein paar Tipps zu geben, wie wir es schaffen können, unsere Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
Ja, also Selbstheilungskräfte werden aktiviert durch Stressreduktion, also letztendlich alles, was uns hilft, in die innere Mitte zu kommen, in die Gelassenheit, hilft auch zur Selbstheilung. Auf der zweiten Ebene würde ich sagen, ist es wichtig, die Kraft der Gedanken einzusetzen, um sich wirklich vorzustellen, wie fühle ich mich, wenn ich gesund bin? Was ist das für ein Gefühl? Welche Gedanken habe ich, wenn ich gesund bin? Ich habe hier ein Buch, zum Beispiel Mind Over Medicine von Dr. Lisa Ranking. Die hat unglaublich viele Studien mal zusammengefasst. Und Wahnsinn, was sie alles rausgefunden hat, wie die Kraft unserer Gedanken Einfluss hat auf unsere Gesundheit. Du kannst teilweise Menschen, zum Beispiel in Universität Houston, Texas, haben sie Menschen das Knie aufgeschnitten. Die konnten die Operation im Video nachverfolgen. Und ein Teil der Klienten hatte tatsächlich die Operation, weil sie hatten, glaube ich, alle Arthrose. Und die zweite Versuchsgruppe hatte nur ein Aufschneiden des Knies und wieder zunähen, aber keine richtige Operation. Sie haben aber im Video mitverfolgt, dass die Ärzte wirklich ihr Knie aufgeschnitten haben.
Wahnsinn.
Und es waren fast 50%, die danach große Verbesserungen hatten in der zweiten Gruppe. Die erste Gruppe hat natürlich fast 100% Verbesserung, aber in der zweiten Gruppe, nur weil sie dachten, dass operiert wurde, fast 50% ganz, ganz starke Verbesserung. Was wir ja auch vom Placebo-Effekt kennen. Wenn ich dann glaube, dass ich eine Kopfweh-Tablette nehme, auf der Aspirin steht, ist die Wahrscheinlichkeit 30%, dass die Kopfschmerzen besser werden. Obwohl dort vielleicht Kochsalzlösung drin war. Gab es ja auch genügend Untersuchungen. Man nennt es Placebo-Effekt. Von daher, die Kraft der Gedanken, Optimismus, dran glauben, dass alles möglich ist, vielleicht sogar die Verbindung zu einer höheren Intelligenz oder höheren Kraft oder höchstes Bewusstsein, Gott, wie auch immer man es nennen möchte, das sind sehr große Heilungsfaktoren.
Ja, also wenn das euch Zuhörer und Zuhörerinnen noch mehr interessiert, ich verlinke auch die Dokumentation Heal mal unten in der Beschreibung. Da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal reinzuschauen. Vielen Dank schon mal für deine Weisheiten und für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast.
Ja.
Ich würde mich freuen, wenn du Lust hast, noch so ein paar schnellere Fragen zu beantworten, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen können.
Ja, sehr gerne. Und Heal, ich hatte vor Heal auch meine Dokumentation Gesundheit und Heilung rausgebracht, glaube ich, eine halbe Stunde oder 40 Minuten. Und da, das geht ähnlich wie Heal genau in die gleichen Themen rein.
Ist das auch ist ganz,
mein YouTube-Kanal.
Ja. Das verlinken wir auch unten. Danke für die Erwähnung. Das ist auf jeden Fall super, vor allem, weil es auf Deutsch ist. Und das vielleicht dann für die einen oder anderen noch interessanter ist. Ja, hast du ein Morgenritual oder eine Morgenroutine? Und wenn ja, wie sieht die aus? Wie verbringst du deinen Morgen?
Meine Morgenroutine ist erstmal in die Küche, ein schönes Glas Wasser trinken. Dann mache ich Yoga, unterschiedlich, je nachdem, wie viel Zeit ich an dem Tag habe, so eine halbe Stunde bis eine Stunde. Dann gemütlich frühstücken, duschen und ich fange lieber langsamer an. Und meine Powerzeiten sind eher nach dem Mittagessen oder so ab 10.30 Uhr. Da geht es dann richtig rund. Teilweise auch manchmal bis Mitternacht. Aber ich fange morgen lieber langsam an und dann bin ich richtig fit für den ganzen Tag.
Verstehe. Welches Sternzeichen bist du?
Steinbock.
Da kommt auch das bis Mitternacht her. Kennst du auch dein Aszendent und Mondzeichen? Zufällig?
Ich weiß nur den Aszendenten und der heißt Schütze. Und der ist immer mehr im Vordergrund. Der Steinbock ist schon noch präsent als Basis, aber es geht immer mehr in den Schützen.
Ja. Spannend. Was bedeutet für dich Spiritualität?
Spiritualität ist für mich einfach nur ein Wort. Und das kann so unglaublich viele Arten und Weisen ausgelegt werden. Spirituell heißt für mich, dass ich mich frage, was die Wahrheit ist. Wer ich wirklich bin, das ist für mich Spiritualität.
Spannend. Bei welcher Tätigkeit vergisst du die Zeit?
Bei allen Tätigkeiten.
Oh, das ist die schönste Antwort. Das ist schön. Oh, wirklich schön, ja.
Ich bin ziemlich präsent. Oder wenn ich was mache, bin ich voll in dem Thema auch drin, weil mir fast alles auch Spaß macht.
Ich finde es spannend, weil ich finde auch so, du bist so die Verkörperung der Gelassenheit. Und deswegen finde ich es auch schön, dass du gerade dieses Thema auch eben hast, weil ich sehe dir das regelrecht an.
Schön.
Ja. Die letzte Frage, die stelle ich all meinen Gästen hier. Und zwar, was ist für dich der Sinn des Lebens?
Die schwierigste Frage. Für mich ist der Sinn des Lebens zum einen, dass ich sage das eben in dem anderen Punkt, dass ich mich selbst erkenne, wer ich wirklich bin, wer oder was ich wirklich bin. Letztendlich ist der Sinn, meine wahre Natur zu erkennen. Und diese wahre Natur geht verloren, indem irgendwann das Ego aufgebaut wird, ab 2, 3 Jahren. Und dann glaube ich bin eine ganz andere Persönlichkeit, aber tief dahinter geht es darum, was ist mein wahres Selbst? Und das ist für mich der Sinn des Lebens, da wieder hinzukommen, damit mich wieder zu verbinden und das zu erkennen.
Vielen Dank. Ich finde es so spannend, von jedem Gast eine ähnliche Wahrheit in ganz anderen Worten zu hören. Also ich finde es super schön, jedes Mal diese Frage zu stellen. Das gibt mir ganz, ganz viel. Vielen, vielen Dank für deine Weisheiten, für deine Präsenz und für alles, was du uns heute geschenkt hast. Danke dir.
Danke dir, Corinna. Hat mir Spaß gemacht.
Ich hoffe, dass ihr bei diesem tollen Gespräch ganz viel für euch mitnehmen konntet. Wenn ihr weiteres über Steffen erfahren wollt, ihr findet alles über ihn unter www.lora-coaching.de. Dort findet ihr auch sein E-Book, sein Newsletter und alles Mögliche. Außerdem momentan veranstaltet er täglich eine kostenfreie Heilmeditation. Auch dazu findet ihr auf der Startseite alles, wenn ihr Lust habt, dort dabei zu sein. Außerdem werde ich Steffens YouTube-Kanal unten verlinken und auch die genannte Dokumentation, von der wir gesprochen haben, damit du alles hast, was du brauchst. Außerdem, wenn du Lust hast, im Dezember oder Januar bei einem Retreat von mir dabei zu sein, schreib mir bitte bei Instagram. Ich sammle die Interessentinnen jetzt. Und ganz viel Liebe zu dir, ganz viel Heilenergie zu dir. Bis zum nächsten Samstag.